Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Die Entscheidung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern dürfte bei manchem Nicht-Geimpften für Empörung sorgen. Ab 1. November sollen sie keine Entschädigung mehr bekommen, wenn sie wegen einer Corona-Quarantäne Verdienstausfälle erleiden. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen sagte dazu dem RBB:
Dass das natürlich von einigen kritisch gesehen wird, ist klar. Aber wir haben im Infektionsschutzgesetz halt auch in diesem Paragraph 56 Absatz 1 Satz 4 ganz klar die gesetzliche Auflage, wenn eine Quarantäneanordnung durch eine allgemein empfohlene Impfung vermieden werden kann, dann besteht sozusagen kein Erstattungsanspruch. Also man kann das sozusagen anders auch interpretieren. Wir bezahlen das die ganze Zeit, obwohl die gesetzliche Grundlage eigentlich besagt, dass es nicht mehr erstattet werden soll. Wir sind der Meinung, dass zumindest rein rechnerisch ab Ende Juli jeder, der sich impfen lassen möchte, auch ein Impfangebot hätte bekommen können. Und da gibt man jetzt auch noch ein bisschen Zeit zu, damit alle, die auch möglicherweise in abgelegenen Regionen wohnen und nicht so ganz leicht Zugang haben, die Möglichkeit wahrnehmen können. Aber jetzt bis 1.11. ist diese Voraussetzung wirklich erfüllt.
Ursula Nonnemacher begründet die Entscheidung der Gesundheitsministerinnen von Bund und Ländern. Ab 1. November gibt es für Nicht-Geimpfte keine Lohnfortzahlung mehr im Quarantänefall. Das gilt natürlich nicht für Bürgerinnen und Bürger, die keine Impfempfehlung haben. Ein Wahltag, der es in sich hat. Das wird der kommende Sonntag in Berlin. Am 26. September stimmen die Hauptstädter über so viele Fragen ab wie noch nie zuvor. Und das unter den Bedingungen der Pandemie. Außerdem findet ja auch noch der Marathon statt. Berlins Landeswahlleiterin hat jetzt vorgestellt, wie die Wahlen trotzdem reibungslos klappen können.
Berlins Landeswahlleiterin Petra Michaelis sagt von sich selbst, zu Superlativen neige sie sonst nicht. Wer sie kennt, weiß, dass das stimmt. Zum Wahlsonntag aber bemüht sie diesmal doch ein großes Wort.
Dieser 26. September 2021 wird tatsächlich ein super Wahltag in Berlin.
Denn abgestimmt wird über den neuen Bundestag, das Abgeordnetenhaus, die 12 Bezirksverordnetenversammlungen und über den Volksentscheid zur möglichen Enteignung großer Immobilienunternehmen. Das ist so viel auf einmal, dass die Landeswahlleiterin rät, bitte nicht erst in der Kabine überlegen, wer die Favoriten sind. Das dauere sonst zu lang. Und bitte nicht auf den letzten Drücker um kurz vor 18 Uhr kommen, appelliert Petra Michaelis. Denn zu den vielen Wahlereignissen, wie sie es nennt, kommt die Pandemie. In den Wahllokalen gilt zwar nicht die 3G-Regel, man muss also nicht nachweisen, ob man geimpft, genesen oder getestet ist. Aber alle müssen eine Maske tragen. Am besten mit der eigenen kommen, meint die Landeswahlleiterin. Das Gleiche gilt für einen Stift. Zur Not haben die Wahllokale aber beides auch vorrätig, genauso wie Desinfektionsmittel. Wer ohne Maske wählen will, muss ein ärztliches Attest vorlegen. Wer keines hat und trotzdem partout keine Maske trägt, kann im Zweifel weggeschickt werden.
Wir müssen ja verhindern, dass der Wahltag ein Super-Spreading-Event wird. Und insofern appelliere ich an alle, diese Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten.
Der Marathon sollte kein Hindernis am Wahltag darstellen. Wessen Wahllokal entlang der Strecke liegt, der hat eine entsprechende Zusatzinformation mit den Wahlunterlagen bekommen. Ansonsten helfen die Ordner, damit sich Wahlvolk und Marathonläufer nicht ins Gehege kommen. Für knapp 1 Million Berliner Wahlberechtigte ist das sowieso kein Thema mehr. Sie haben Briefwahl beantragt, so viele wie noch nie. Bewusst aufgestockt wurde die Zahl der Wahllokale und die der Wahlhelfenden. 34.000 sind es diesmal. Die meisten dürften doppelt geimpft sein, meint die Landeswahlleiterin. Schließlich gab es für sie ja extra frühe Impfangebote. Seufzen muss Petra Michaelis ein wenig bei der Frage aller Fragen. Wann kommen die Ergebnisse, wo doch so viel auszuzählen ist? Die Reihenfolge geht so. Erst die Stimmen für den Bund. Das vorläufige amtliche Endergebnis erwartet Michaelis frühestens um 1 Uhr morgens. Dann folgen erst Abgeordnetenhaus, danach die Bezirke und zum Schluss der Volksentscheid.
Es wird eine sehr lange Nacht. Und es wird sicherlich so sein, dass erst in den frühen Morgenstunden die Ergebnisse für diese Berliner Wahlen festgestellt werden können.
Sagt Berlins Landeswahlleiterin Petra Michaelis. Silvia Tieks war bei ihr. Nochmal das Wichtigste: Nehmen Sie am Sonntag zum Wahllokal Maske und Stift mit und kommen Sie vielleicht nicht erst um kurz vor 18 Uhr. Berlin hat heute am Mittwoch beim Internationalen Autofreien Tag mitgemacht. Am Nachmittag wurden in allen Bezirken insgesamt 35 Straßen für den Autoverkehr gesperrt und damit zu Spielstraßen für Kinder. Und als Ersatz für den Pkw gab es das Angebot, einen Tag lang kostenlos im Berliner Stadtgebiet Bus und Bahn fahren. BVG-Sprecherin Petra Nelken sagte am Nachmittag bei uns im Inforadio, deutlich mehr Fahrgäste gab es zwar nicht, daran sei aber nicht die Umsetzung des autofreien Tages schuld.
Wir sind im Moment durch die Pandemie in der Situation, dass wir tatsächlich 100% fahren. Also wir fahren einen sauberen Fahrplan mit kurzen Zeiten. Aber wir haben ungefähr 80% unserer Fahrgäste nur da. Und das heißt in Berlin, weil wir ja wirklich viele, viele Fahrgäste haben, dass täglich so 600 bis 700.000 Fahrgäste nicht da sind. Das heißt also, es ist heute nicht so gewesen, dass unsere Fahrerinnen und Fahrer gesagt haben, oh Gott, jetzt müssen wir jemanden stehen lassen. Wir waren gut ausgelastet, wir sind gut gefahren. Aber wir haben ja auch bei den Streiktagen gezeigt, dass wir noch Platz haben und noch Leute mitkriegen. Wir hoffen und wünschen uns, dass möglichst viele Menschen das ausgenutzt haben und möglichst viele Fahrgäste gemerkt haben, mit uns kommt man auch ans Ziel.
Sagt BVG-Sprecherin Petra Nelken. Also bei der BVG gab es nicht signifikant mehr Fahrgäste am autofreien Tag. Schauen wir auf die Streiks bei Vivantes und bei der Charité. Die gehen vorerst weiter. Mit beiden Klinikunternehmen verhandelt die Gewerkschaft Verdi separat. Und wie das derzeit läuft, sagt Ihnen unsere landespolitische Reporterin Jule Keppel.
Im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen der Pflegerinnen und Pfleger bei Vivantes formuliert Verdi vorsichtige Erfolgschancen. Der Arbeitgeber habe endlich den Schalter umgelegt und in einen konstruktiven Verhandlungsmodus gewechselt. Unter Hochdruck würden beide Seiten daran arbeiten, zeitnah zu belastbaren Ergebnissen zu kommen. Enttäuscht zeigt sich Verdi über ein schriftliches Eckpunktepapier der Uniklinik Charité. Es bleibe hinter den Erwartungen und mündlichen Zusagen zurück. Verdi hatte Bereitschaft signalisiert, bei einem aus ihrer Sicht verhandlungsfähigen Angebot den Streik an der Charité zeitnah herunterzufahren. Bislang ist die Gewerkschaft dazu nicht bereit. Der Arbeitskampf bei beiden Klinikträgern geht weiter.
Informationen von Jule Keppel. Brandenburgs Kitas kosten mehr, als die amtlichen Statistiken aufzeigen. Das hat eine Studie im Auftrag des Bildungsministeriums ergeben. Sie bietet jetzt eine genauere Übersicht zu den Gesamtkosten und zeigt, wer welchen Anteil dabei im Land trägt. Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht fasst zusammen.
Die Kosten für die Kitas im Land beziffert die Studie für das Untersuchungsjahr 2018 auf knapp 1,3 Milliarden Euro. Das sind gut 226 Millionen Euro mehr, als die amtliche Statistik aufweist. Die Wissenschaftler der Uni Leipzig haben erklärt, sie kämen auf genauere Werte, weil sie auch die Ausgaben freier Träger genauer unter die Lupe nehmen. Diese würden ihre Haushaltsdaten sonst nicht umfassend an Statistikbehörden melden. Die Landkreise und die Kommunen übernehmen zusammen den größten Anteil der Kita-Kosten mit insgesamt fast 46%, so viel wie bundesweit nirgendwo anders. Das Land trägt knapp 32%, der Anteil der Eltern liegt bei knapp 15%. Größter Kostenfaktor sei das Personal. Sie machen gut 3/4 der Gesamtkosten in den Kitas aus. Für Bildungsministerin Britta Ernst sei die Studie eine wichtige Voraussetzung für die geplante Reform des Kita-Rechts, das bisher als intransparent und zu kompliziert kritisiert wurde. Bis Ende des Jahres soll ein Entwurf für das neue Gesetz vorliegen, das dann Anfang 2023, so hofft es die Ministerin, in Kraft treten könne.
Nico Hecht über die Kosten der Kitas in Brandenburg. Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, kurz BTU, hat, wie der Name schon sagt, Standorte in Cottbus und in Senftenberg. Allerdings sinkt die Zahl der Studierenden in Senftenberg seit Jahren. Jetzt soll es auch weniger Studiengänge geben. Wie sieht die Zukunft des Standortes aus? Brandenburgs Wissenschaftsministerin war zu Besuch und RBB-Reporter Daniel Mastow hat zugehört.
Haben in der Seestadt Senftenberg einst rund 3000 Menschen studiert, sind es heute nur noch gut 1000. Diese Zahlen nennt BTU-Präsidentin Gesine Grande. Auch vor allem technische Studiengänge werden von der Liste gestrichen. Die Bereiche Wirtschaftswissenschaften, Elektrotechnik und Maschinenbau werden nur noch in Cottbus angeboten. Ein Grund sei die Personalausdünnung und deshalb müsse der Standort Senftenberg neu ausgerichtet werden.
Die Universität muss einfach immer wieder auch selber gucken, wo sind unsere Stärken und wie können wir diese Stärken stärken. Und wir glauben, dass es richtig ist, die ingenieurwissenschaftlichen Fächer an der einen Stelle zu konzentrieren und alles, was mit den Themen Gesundheit, Molekularmedizin, Biotechnologie zu tun hat, eben hier in Senftenberg zu einem Exzellenzcluster zu machen.
Dass Studiengänge gestrichen werden, kann Andreas Friedrich, der Bürgermeister von Senftenberg, zwar nachvollziehen, dennoch mache er sich Sorgen.
Mir ist natürlich klar, wenn man bestimmte Studiengänge mit ganz wenig Studierenden, dass man die fusioniert, habe ich natürlich gewisses Verständnis dafür. Für mich ist aber die entscheidende Frage, was kommt als Ersatz hierher?
Mit dem neuen Kurs der Uni soll der Standort Senftenberg als Gesundheitscampus ausgerichtet werden. Doch das ist Zukunftsmusik. Fakt ist, dass der geplante neue Studiengang Pharmazie nun von der Liste gestrichen wurde, ärgert sich der Bürgermeister.
Es gibt ja einen Prüfauftrag im Koalitionsvertrag. Leider steht er nicht mehr drin. Ich denke, es ist ganz wichtig, insbesondere wenn man mit Apothekern spricht. Es fehlt der Nachwuchs, es fehlen die Fachkräfte im Bereich Pharmazie. Und das wäre natürlich auch was ganz Klassisches, was hier am Standort super hinpassen würde.
Mit dem neuen landesweit einzigartigen Studienangebot der Hebammenwissenschaften werde nun ein starkes Zeichen für den Standort gesetzt. Das sagt Wissenschaftsministerin Manja Schüle. Senftenberg sei die Top-Adresse, wenn es um Gesundheit geht.
Hier werden die Themen der Zukunft, Pflege, Gesundheit, Hebammen untersucht werden. Hier wird gelehrt und geforscht werden. Es ist im Übrigen auch ein Gelände, was über 70 Jahre Forschungs- und Lehrgeschichte verfügt. Und es ist für uns ein wichtiger Wissenschaftsstandort.
Sagt Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle zu den Perspektiven der BTU am Standort Senftenberg. Daniel Mastow war dabei. Das war auch der Tag in Berlin und Brandenburg. Den können Sie auch als Podcast abonnieren, fast überall, wo es Podcasts gibt.
Inforadio Podcast.